Letzten Sonntag haben wir mit den Teenies, mit den Senfkörnler während dem Gottesdienst noch einmal zurückgeschaut auf den Talk-Gottesdienst, wo Reto Sigrist erzählte, wie er aus der Drogenabhängigkeit herauskam und wie ihn Gott befreite. Und in einem kurzen Video, das wir anschauten, letzten Sonntag mit den Teenies, hat die Mutter von Reto gesagt, sie hat schon sehr früh im Leben von Reto gemerkt, als er Teenie war, dass irgendetwas nicht stimmt und dass er Drogen konsumiert mit seinen Freunden. Und das hat uns, oder das hat bei uns dann Erstaunen ausgelöst. Wie konnte die Mutter das schon so früh wissen? Dass sie das irgendwie gemerkt hat. Und wenn ich zu meinen, also wir können den Eltern oder unseren Eltern nichts vormachen oder konnten unseren Eltern früher mal nichts vormachen. Die wissen ganz genau, wie es ihren Kindern geht, denke ich. Und wenn ich zu meinen Eltern gehe, dann kann es auch so sein, dann kann ich sein, wie ich bin. Und ich muss ihnen nichts vormachen. Und das schätze ich enorm. Ich kann gehen und sein, wie ich bin, wie es mir gerade geht, und sie kennen mich einfach zu gut, als dass ich eine Maske anziehen muss vor meinen Eltern. Und bei Gott ist das aber bei uns, denke ich, häufig anders. Bei Gott denken wir können ihm etwas vormachen. Für uns ist die Vertrautheit zu einem guten Freund oder vielleicht zu einem Elternteil oder zu den Eltern vielfach viel größer als die Vertrautheit, die wir zu Gott haben. Und ich denke, sogar unsere Gebete gleichen manchmal eher an einem Arztbericht als einem vertrauten Gespräch. Und doch sieht Gott das Gebet als mehr an, als einfach nur Worte aneinanderreihen oder sich selbst gut darstellen oder durchdachte Gebete zu formulieren. In Matthäus 6 lesen wir ab Vers 5, dass Jesus über die Art und Weise spricht, wie wir beten sollen. Und er sagt das kurz bevor er dann zu diesem Teil kommt, wo er das Vaterunser lehrt. Und wir beschäftigen uns jetzt zuerst mit diesen wichtigen Worten, die Jesus vor dem Vaterunser sagt. Und dann werden wir in Richtung Vaterunser gehen und das ein bisschen genauer anschauen. Ich lese Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Matthäus 6, 5 bis 8. Jesus sagt dort, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn gehabt. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Wenn wir jetzt da zu dieser Flipchart schauen oder zu diesem Whiteboard, ist ein bisschen klein geschrieben, aber ich erzähle alles, was drauf ist. Wie sollen wir beten? Was sagt Jesus? Er sagt, öffentlich beten eigentlich nicht. Wir sollen nicht öffentlich beten. Wir sollen viel eher in einen stillen Raum gehen, die Tür zuschließen und im Verborgenen zu unserem Vater beten. Dort soll es geschehen, in einem vertrauten und ehrlichen Rahmen, wo ich nicht Masken aufsetzen muss, sondern wo ich vor meinen Vater im Himmel kommen kann, genauso wie ich bin. Das heißt aber nicht, ich mache da mal einen Haken, so ein Häkchen, verborgen, gut, öffentlich, weniger gut, sagt Jesus. Das heißt aber nicht, dass wir nicht öffentlich beten können oder gemeinsam beten können, weil Jesus sagt dann auch, und wenn ihr betet, also ihr sollt beten, gemeinsam beten, aber wir sollen so beten, im Vertrauen, dass Gott bereits weiß, was wir brauchen, bevor wir darum bitten. Also wir sollen so beten, mit der Haltung, ja, Gott weiß um alles, was ich ihn jetzt bitten werde oder ihm Danke sagen werde. Aber wir sollen nicht viele Worte machen. Wieso? Weil eben Gott weiß. Gott weiß. Wir müssen ihn nicht überzeugen. Gott weiß um alles. Wir entdecken darin ein Rahmen fürs Gebet, das ich mit diesem Wort Vertrautheit überschreiben möchte. Vertrautheit mit dem Vater im Himmel, das soll der Rahmen fürs Gebet sein. Vertrautheit, ehrlich, Geborgenheit. Und das hat eine starke Parallele, meine ich, zu einem intakten Familienverhältnis oder einem sehr engen Freundeskreis, in dem man alles teilen kann, aber sich nicht nach vorne drängen muss. Ein Ort der Vertrautheit, ein Ort, an dem man ankommen kann, ohne sich zu verstellen zu müssen. Ein Ort, wo man nicht viel sagen muss und trotzdem verstanden wird. Ein Ort wie daheim bei einem liebenden Vater, der sein Kind ansieht und bereits weiß, was es will, bevor es das erste Mal das Maul auftut und etwas sagt. Und auf dieses Fundament stellt nun Jesus die folgenden Worte: Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Und vielleicht liest du schon einige Zeit einfach über diese Worte hinweg, unser Vater im Himmel. Doch Jesus gibt uns hier die Möglichkeit, den Schöpfer des Universums, unseren Vater nennen zu dürfen. Und das ist, ich finde, das ist revolutionär, dass wir diesen einen Gott, unseren Vater, nennen dürfen. Wenn wir zurückschauen an den Anfang der Menschheitsgeschichte, wenn Gott Mann und Frau schuf, Adam und Eva, sie hatten beide ein unglaublich enges Verhältnis mit Gott. Eine unglaublich vertraute Beziehung. Und trotz dieser Vertrautheit mit Gott vertrauten sie Gott nicht darauf, dass er es gut mit ihnen meint. Und sie widersetzten sich seinen Anweisungen und verspielten so diese enge Beziehung mit Gott. Und als Adam und Eva erkannten, was sie getan hatten, hatten sie Angst und Scham vor Gott. Sie schämten sich. Und sie hatten sich vor Gott versteckt. Aber sie konnten Gott nichts vormachen. Gott wusste genau, was geschehen ist. Und er wusste zu diesem Augenblick, dass es einen Riss gab durch die Menschheitsgeschichte, der nun einfach besteht. Und dass die Sünde hineingekommen ist und dass das diese Beziehung zwischen ihm und uns Menschen zerstören wird. Und die Sünde ist seitdem Trennung zwischen Mensch und Gott. Und trotzdem machte Gott an Adam und Eva Kleider und rüstete sie aus für den weiteren Weg. Ja, sie mussten aus dem Garten hinweg. Sünde hat Konsequenzen und sie mussten hinausgehen, aber Gott sorgte für seine Kinder, für seine Menschen. Und eine andere Szene ist, wo wir so etwas von Gottes von Gottes Größe erfahren, wo das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai ist und Gott spricht zu ihnen, direkt zum Volk Israel und gibt ihnen die 10 Worte mit auf den Weg, die 10 Gebote. Und die Israeliten, die erschraken so sehr, als Gott direkt zu ihnen sprach, und sie hatten solche Angst, dass sie an Mose sagten, rede du zu uns und lass nicht Gott zu uns reden, er soll zu dir reden und du sollst zu uns reden. Aber wenn wir direkt Gott hören, wir müssen sterben, wenn wir direkt mit Gott reden können und ihn hören. Und dann gibt es so diese Zeit, eine andere Szene, während dem Alten Neuen Testament, wo es einfach auch ein geheimnisvolles Schweigen gibt Gottes. Und dann kommt Jesus auf diese Erde, Gottes Sohn. Und im Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weisen durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in den letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erbe über alles gesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und dann gibt es noch die Szene, wo Jünger mit Jesus auf einen Berg gehen und Jesus verklärt wird. Und Mose und Elia kommen. Und Gott spricht dann auch hörbar für diese Jünger, spricht zu ihnen. Und was machen die Jünger, als sie die Stimme Gottes hörten? Sie fielen auf den Boden. Sie erschraken. Und genau diesem einen wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der einen roten Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte spannt und der sich in Jesus Christus offenbart hat, genau diesem einen Gott dürfen wir unseren Vater im Himmel nennen. Ist das nicht erstaunlich? Vielleicht löst das bei dir aber mehr Widerstand aus. Wir hatten es letzte Woche schon in der Predigt, wo Tobias etwas dazu gesagt hat. Vielleicht war deine Beziehung oder ist deine Beziehung zu deinem Vater nicht die allerbeste. Sie war vielleicht nie wirklich gut und dein Vaterbild hat sehr stark in dieser Zeit gelitten. Gott leidet mit dir mit. Er leidet mit dir mit, er kann deine Verletzungen aber auch heilen und deine zurückgelassene Leere in dir, die dein Vater nicht ausfüllen konnte, kann er füllen. Er ist der gute, liebende Vater, so wie er es sich auch für jede Vater-Kind-Beziehung wünscht. Auch wenn Väter in der heutigen Zeit nicht alles gut machen und vielfach versagen und trotz Bemühungen immer wieder scheitern, ist Gott unser Vater im Himmel. Der, dem wir nichts vormachen müssen. Der, der sich liebend uns zuneigt und uns gibt, was wir brauchen. Er weiß. Unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Und diesem Vater dürfen, ja sollen wir uns im Gebet zuwenden und ihn direkt ansprechen. Und manchmal ist es doch uns gar nicht so bewusst, wenn wir das Vaterunser beten, was wir da eigentlich beten und bitten und ihm sagen. Ich lade euch einmal ganz gut zuzuhören. Ich werde das Vater unser nun beten und hört einfach mal zu. Es wird ein Dialog sein. Und hört zu, was das Vater unser eigentlich alles beinhaltet. Unser Vater im Himmel.
Ja, David.
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich dich angesprochen, eigentlich nicht das, sagen wir einfach so, unser Vater im Himmel.
Ja da, schon wieder. Du rufst mich, um ein Gespräch anzufangen, oder? Oder worum geht es denn eigentlich?
Dein Name soll geheiligt werden.
Wie meinst du das? Meinst du das ernst?
Also, was soll ich ernst meinen?
Ja, ob du meinen Namen heiligen willst. Was stellst du dir eigentlich darunter vor, heiligen?
Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das eigentlich wissen?
Das heisst, dass du Respekt vor mir hast. Dass ich dir wirklich wichtig bin. Dass dir mein Name sehr, sehr wertvoll ist.
Ja, ja, das verstehe ich. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden.
Ja, Dave, willst du das wirklich?
Keine Ahnung, ich gehe halt immer mal wieder in Gottesdienst. Aber eigentlich weiss ich gar nicht so richtig, was dein Wille überhaupt ist.
Also, mein Sohn, der Jesus, hat euch gesagt, ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt. Dass deine Angewohnheiten aufhören, mit denen du dir selber schadest und anderen. Dass du nicht nur an dich selber denkst, sondern auch an die anderen. Dass alle Menschen auf dieser Erde geholfen wird. Auch deinem Lehrer, deinen Eltern, deinem Vermieter. Und denen du überhaupt nicht ausstehen kannst, dem Ei. Ich will, dass Kranke geheilt werden, dass die hungrig, dass die zu essen bekommen, dass die traurig, dass die getröstet werden und alle, die gefangen sind, dass die befreit werden. Was du für diese Leute tust, das tust du für mich.
Warum haltest du das ausgerechnet mir vor? Was kann ich denn dafür, wenn es Leuten hier auf der Erde nicht gut geht? Du hast doch die Welt gemacht, so wie sie ist. Du lässt doch die Leute hungern, wenn es du nicht regnen lässt. Du ja. Bist doch eigentlich schuld, wenn nicht genug wachst.
Entschuldige bitte. Ich habe gedacht, du betest wirklich darum, dass mein Reich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich bei dir an. Der, der darum bittet. Erst wenn du das alles selbst ein willst, wie ich, kannst du ein Botschafter von meinem Reich sein.
Ja, das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt weiter beten? Unser tägliches Brot sollst du uns heute geben.
Hast du uns gesagt? Wen meinst du denn eigentlich damit? Dich? Deine Familie? Oder deine Freunde? Willst du etwa ein bisschen mehr Taschengeld haben für Chips und Smarties? Oder geht es dir wirklich darum, dass jeder so viel zu essen bekommt, wie er braucht?
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir an unseren Schuldigen vergeben.
Und am Mikro?
Wie der Mirko. Was hat der damit zu tun? Das ist doch so richtig ein asozialer Schlägertyp. Und das weißt du doch. Ich habe doch das nicht vergessen, wie er meinen besten Freund verprügelt hat. Bloß weil er an ihm vorbeigegangen ist.
Doch, das weiss ich schon. Ich war ja dabei gewesen. Glaubst du nicht, es tut mir weh, wenn ihr euch so etwas antient? Du weisst ja, mein Sohn ist an eurer Unmenschlichkeit gestorben. Überlass den Mirko mir. Du weisst ja gar nicht, was wirklich mit ihm los ist. Außerdem hast du ja selber darum gebeten, dass du ihm verzeihen kannst.
Ja, ich habe es nicht so gemeint.
Naja, du bist ja wenigstens ehrlich. Macht es dir eigentlich Spass, mit so viel Frust und Wut im Bauch rumzulaufen?
Es macht mich krank.
Dave, ich will dich heilen. Vergib einfach an Mirko und ich vergebe dir. Vielleicht versteht dann dein Freund dann erst einmal die Welt nicht mehr so ganz, aber du gewinnst den Frieden. Und dein Freund wird es von dir lernen.
Ja, ich weiss nicht, ob ich mich überwinden kann.
Keine Angst, ich helfe dir.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen.
Nichts lieber als das. Meid Personen und Situationen, wo du in Versuchung kommst.
Wie meinst du das?
Du kennst doch langsam deine schwachen Punkte. Deine Gleichgültigkeit, deine Aggressivität oder deine Faulheit. Dass du nie genug bekommen hast. Und hinterher tut es dir leid. Gib einfach dem Versucher keine Chance.
Ich glaube, das war das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe. Aber es hat einfach jetzt mal etwas mit meinem Leben zu tun.
Das freut mich. Endlich kommen wir ein bisschen vorwärts. Bet doch einfach fertig.
Denn dies ist das Reich und Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, Dave, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen. Wirklich mit mir zu reden. Wenn sie wieder intensiv anfangen zu leben, sehen, wie glücklich sie sein können.
Sind wir uns die Tragweite von unserem Gebet bewusst? Ich weiss, das war einfach ein Beispiel vom Vater Unser als Dialog. Aber glauben wir wirklich, dass unser Gebet von Gott gehört wird und er antwortet? Sind wir frustriert, wenn wir keinen Fortschritt sehen? Und grundlegend ist hier eigentlich die Frage, ob wir überhaupt in dieser Vertrautheit als Kind Gottes vor unseren Vater im Himmel kommen, ihn anbeten und ihn bitten. Haben wir die Vertrautheit vor unserem Vater im Himmel? Und mit dem vertrauten Gebet zu unserem Vater im Himmel gibt uns Jesus so Hilfestellungen für unser Gebetsleben und Glaubensleben. Und wir möchten jetzt, Vater unser Kurt, also wir möchten jetzt durchgehen und da und dort haben wir etwas, wo wir dazu wollen sagen. Und wo uns einfach betrifft, auch unserem eigenen Alltag, unserem eigenen Glaubensleben. Es fängt an, unser Vater im Himmel. Das Vaterunser ist nicht ein Gebet für mich allein, sondern es ist ein Gebet vor allem, um gemeinsam zu beten, mit anderen zusammen. Als Familie Gottes beten wir gemeinsam unseren Vater im Himmel an. Und Kind Gottes können wir werden, indem wir an Jesus Christus glauben. Wir dürfen uns Kind Gottes nennen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist und uns den Weg frei gemacht hat. Er ist es auch, Jesus ist es auch, wo uns errettet von dem Trennenden und Zerstörerischen, wo die Sünde in unser Leben gebracht hat. Er tritt bis in alle Ewigkeit für uns ein, vor dem Vater im Himmel. Das können wir im Hebräer 7, Vers 25 nachlesen. Gott weiter, geheiligt werde dein Name. Ich wechsle wieder. Hier sind wir gefragt und wir sind selbst gefragt. In Matthäus 5, Vers 16, dort lesen wir so, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Geheiligt werde dein Name. Wir sind selbst gefragt. Wir sollen Gottes Wort hören. Wir sollen es weitergeben. Und wir sollen danach tun. Und das sollen wir nicht machen, damit wir gut dastehen und damit wir öffentlich sagen können, ich kann mit meinem Vater im Himmel beten und ich habe das gut gemacht und er ist zufrieden mit mir. Nein, wir sollen es machen, damit die anderen Leute Gott preisen, ihm die Ehre geben, nicht uns, ihm im Himmel, Gott im Himmel, Gott im Himmel die Ehre geben und ihn preisen. Dein Reich komme, geht es weiter, das Reich Gottes kommt durch, auch durch den Heiligen Geist, es breitet sich aus in unserem Leben und auf dieser Welt. Lassen wir es zu? Geben wir dem Heiligen Geist Raum, in unserem Leben, in unserem Alltag zu wirken? Oder wollen wir einfach unser eigenes kleines Königreich aufbauen und erhalten? Oder sagen wir, nein, dein Reich komme. Ich will Raum geben an deinem Wirken in meinem Leben. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Der Wille Gottes soll unser Handeln bestimmen. Und das fängt an, schon dort mit dem Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, Markus 12. Lass uns das Wort Gottes studieren, Bibel lesen, Zeit in die Beziehung mit Jesus zu investieren und uns zu vertiefen in diese Leitplanken, die uns Gott durch sein Wort ganz klar gibt, wie zum Beispiel die 10 Worte. Die 10 Worte, wo wir auch als Gemeinde dran sind, sie durch zu buchstabieren und zu schauen, was meinen diese 10 Worte mit für uns heute in unserem Leben. Und wir entdecken beim Vaterunser etwas sehr Ähnliches, wie wir es auch bei den 10 Worten entdeckt haben und entdecken können. Die 10 Worte können wir aufteilen in 2 verschiedene Bereiche. Das ist so eine Möglichkeit. Die erste Tafel, also die ersten 5 Gebote, ist Mensch und Gott. Und dann kommt die 2. Tafel, wo es um die Beziehung geht zwischen Mensch und Mensch. Und auch hier beim Vaterunser sind so die ersten 3 Bitten, gehen sehr stark auf das Du, ich und Gott. Ich spreche Gott an. Ich gebe ihm die Ehre. Ich will ihm mehr Raum geben in meinem Leben. Das zeigt auf, dass in unserem Leben, in unserem Glaubens- und Gebetsleben, in unseren Beziehungen Gott, unser Vater im Himmel, an die Spitze gehört, den ersten Platz einnehmen soll. Und auf diese 3 ersten Bitten im Vaterunser folgen 4 weitere Bitten und die handeln um uns, gib uns. Lass uns vergeben. Und dies zeigt auf, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen Gott nicht egal sind. Sie sind für Gott wertvoll. Und er will auch dort hineinreden und uns weiterführen. So geht es weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und diese Bitte schließt mal den gesamten Lebensunterhalt ein. Wir bitten hier um das alltäglich Nötige, um das ganz Praktische in unserem Leben. Aber in einem erweiterten Sinn auch um das geistliche Brot, dass Jesus auch unsere seelischen Bedürfnisse und Verlangen stillt und ausfüllt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. In 1. Johannes, Kapitel 4, ab Vers 9, dort steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, dann sollen wir auch einander lieben. In Jesaja gibt es eine Stelle, wo beschrieben wird, dass die Sünde wie ein Riss an einer hohen Mauer ist. Und diese hohe Mauer, die wird durch die Sünde immer brüchiger, bis sie schlussendlich einbricht. Und wir können diesen Riss an dieser Mauer oder an unserem Lebenswerk nicht selbst reparieren. Gott erwartet auch nicht im Gegenzug, dass wir erst zu Gott kommen, zu unserem Vater, in diese Vertrautheit kommen, wenn wir all diese Risse vertuscht haben. Wir können ihm nichts vormachen. Und wir können diese Risse, die die Sünde an dieser hohen Mauer, wie es Jesaja schreibt, nicht selbst reparieren. Und hier müssen wir drei Sachen unbedingt verstehen, wenn es um diese Gnade geht, die Jesus und die unser Vater im Himmel uns gibt. Und das hängt stark auch mit diesem Bild mit dem Riss in dieser Mauer zusammen. Vergebung haben wir nicht verdient. Wir müssen uns das mal auf der Zunge vergehen lassen. Vergebung haben wir nicht verdient. Wir hätten viel mehr verdient, dass unser Lebenswerk, diese hohe Mauer, durch die Sünde einfach zusammenbricht und zerstört wird. Doch wir haben einen liebenden, aber auch gerechten Gott. Und ein liebender und ein gerechter Gott, der liebt uns, aber sagt auch, das Unrecht muss bestraft werden. Und wenn das Unrecht bestraft werden muss, dann stehe ich vor Gott und sage, ja, eigentlich muss ich bestraft werden. Für all diese Risse in meinem Leben, in meinem Lebenswerk, in dieser hohen Mauer, die ich nicht selbst zuspachteln oder zureparieren kann. Ich habe Vergebung nicht verdient. Das Zweite ist, wir sind zudem 100% unfähig, uns selbst zu erlösen. Eben diese Risse zu flicken. Wir können uns nicht selbst erlösen. Weder durch die Errungenschaften, die wir haben, weder durch Erfolg oder Familienzielen, die wir erreicht haben. Wir können uns Erlösung nicht selbst erarbeiten. Und der dritte Punkt ist, und doch hat Gott uns trotz unserer Sünde und trotz unserer Unfähigkeit erlöst. Aus Liebe und aus Gnade. Er vergibt uns jegliche Übertretung und hat in Jesus Christus am Kreuz alles bezahlt. Wir haben es nicht verdient, aber er hat es trotzdem getan. Und hier wird Vergebung möglich. Ob du nun dieser Vergebung zum ersten Mal begegnest oder schon einige Male davon gehört hast, lass dich neu beschenken. Nutz den vertrauten, familiären Rahmen mit unserem Vater im Himmel. Und leg die Sünden bei ihm ab. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er alle Sünden, alle Last, alle Unfähigkeit von uns ans Kreuz mitnimmt. Jesus Christus hat für deine Sünden bezahlt, für deine Schuld gelitten. Der hat gesiegt. Er lebt. Und nun müssen wir uns ernsthaft fragen, ob wir wirklich dieses unglaubliche Geschenk, dass wir Vergebung einfach so geschenkt bekommen, ob wir dieses unglaubliche Geschenk nicht unserem Nächsten, unserem Nachbarn, unserem Freund, unserem Vater, unserem Geschwister, unserer Tochter vorenthalten wollen. Dieses Geschenk, das wir nicht verdient haben, das kein Mensch verdient hat, wollen wir dieses Geschenk, die Vergebung der Sünden, wirklich anderen Menschen vorenthalten? Und führe uns nicht in Versuchung. Und hier sind wir an einem Teil des Vaterunsers angekommen, den man nicht gerne betrachtet. Wie muss man ihn verstehen? Versucht Gott uns wirklich? Ist unsere Übersetzung falsch? Zu dieser Bitte oder zu diesem Teil des Vaterunsers gibt es verschiedene Auslegungen. Und doch muss es gar nicht so kompliziert und verzwickt sein, wie es auf den ersten Blick angenommen werden kann. Einige lesen diese Bitte oder legen diese Bitte so aus, führe uns nicht in Versuchung, dass sie sagen, ja, Gott versucht ja niemand. Jakobus 1, Vers 13, Gott versucht niemand, deshalb müssen wir darunter verstehen, dass wir uns selbst nicht in Versuchung führen sollen. Wir kennen unsere Schwachheit und die Ecken unseres Lebens, wo wir immer wieder fallen, und so sollen wir uns denen dieser Schwachheit, diesen Versuchungen nicht gedankenlos aussetzen. Zum Beispiel, weißt du, dass du nach dem Alkoholkonsum zornig wirst und Sachen machst, die du nachher bereust, dann stoppe den Alkoholkonsum. Oder wenn der Fernseher oder das Internet dich dazu bringt, weniger Zeit mit Gott zu verbringen, dann stell es einfach mal einen Tag ab. Oder wenn dich das Internet immer wieder verlockt, Pornografie anzuschauen, dann leg das Handy irgendwo auf die Seite, wo es andere Personen sehen können. Oder ziehe den Stecker aus dem vom PC aus. Und ich denke, das ist eine diese Auslegung dieser Bitte ist gut. Sie hat viel Wahrheit, aber sie greift noch zu wenig tief. In Jakobus steht nämlich auch, ich möchte das vorlesen, gleich am Anfang vom Brief, Jakobus 1, Vers 2 und 3. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, man muss sich vorstellen, so fängt der Brief an, meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Also gibt es Versuchungen oder Anfechtungen, die uns mit Freude erfüllen sollen und unseren Glauben stärken können. Denn Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, können wir durch Gottes Hilfe entgegentreten, sie ertragen oder überwinden. Das lesen wir auch in 1. Korinther 10. Wir merken, dass Gott Versuchungen auch zum Guten gebrauchen kann. Und um noch mehr Licht in diese Bitte vom Vater Unser für uns nicht in Versuchung zu bringen, ist es hilfreich, die Versuchungsgeschichte von Jesus uns vor Augen zu führen. Nachdem Jesus getauft worden ist, wurde er, und so steht es in Matthäus 1, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Zwei Sachen fallen bereits bei diesem Vers auf. Jesus wird in die Wüste geführt und der Versucher ist der Teufel. Gott kann auf die Probe stellen, um unseren Glauben zu testen oder ihn zu stärken. Wir lesen das auch bei Abraham mit Isaak. Wir lesen das mit dem Volk Israel in der Wüste, wenn es ums Wasser geht, das sie nicht hatten. Wir lesen das bei Jesus im Neuen Testament, als er in die Wüste eben geführt wird. Wir lesen das bei Paulus zum Beispiel in Galater 4 oder wir können es in der Offenbarung lesen. Gott lässt auch Versuchungen zu und führt durch seinen Geist in und durch Versuchungen hindurch. Doch, und das ist auch sehr wichtig, der Versucher ist Satan, der Widersacher, der Verführer. Hier wird gekämpft, gerungen, versucht, besiegt und gesiegt. Bei Jesus wissen wir, wie es ausgegangen ist. Er widerstand den Versuchungen und siegte über den Tod. Letztendlich am Kreuz hat er den Tod ein für alle Mal besiegt, samt Teufel und Sünde. Jesus ist Sieger. Bei Jesus wissen wir, wie es ausgegangen ist mit diesen Versuchungen. Und doch sind wir heute nach wie vor hart umkämpft. Und wir merken, wir sind da in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist der Widersacher, der alles daran setzt, uns zu Fall zu bringen. Und auf der anderen Seite ist der gekrönte Sieger, der uns beistehen und unseren Glauben durch schwere Zeiten und Versuchungen hindurch stärken möchte. Und in dieser Spannung zwischen meinen eigenen Schwächen, denen ich nicht nachgeben soll, oder in die Situation, wo ich weiß, da bin ich schwach, soll ich nicht hineingehen und mich davor schützen, in dieser Spannung zwischen meinen eigenen Schwächen und der Tatsache, dass es einen Widersacher gibt, der mich zu Fall bringen will und meine Beziehung zu Jesus Christus zerstören will, wie dieser Riss an dieser Mauer. In dieser Spannung sollen wir beten, unser Vater im Himmel, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unser liebender Vater im Himmel will das Beste für uns. Und er kann jede Situation zum Guten wenden. Was wir lernen müssen ist, und das sehen wir auch bei Jesus in der Versuchung in der Wüste, dass wenn Gott uns trotzdem eine Versuchung zumutet, dass wir auf seine Kraft und auf sein Wirken unsere Hoffnung setzen. Wir sind auf ihn allein angewiesen, dass Gott uns von dem Bösen an Leib und Seele bewahrt und wir in Geduld, im Glauben an ihn wachsen können. Wir sollen unseren Vater aber darum bitten, dass er uns vor dem bewahrt, was uns zu Fall bringen könnte, dem, was wir nicht gewachsen sind, was übermächtig für uns ist, dass unser Vater uns dort schützt und uns dann nicht in Versuchung führt, sondern diese Versuchung fernhält von uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen. Mit diesem Schluss vom Vater unser blicken wir erneut zu unserem himmlischen Vater. Er selbst hat uns geboten, zu ihm zu beten. Jesus hat gesagt, betet so, unser Vater im Himmel. Und so dürfen wir sicher sein. Unsere Gebete werden erhört von diesem Gott, dem alle Macht und alle Kraft im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das Vater unser ist nicht einfach eine Gebetsformel, die wir einfach herunterbeten sollen. Es zeigt uns auf, wie und auf welche Art wir beten sollen. Und mehr als das, denke ich, wenn wir unser Glaubensleben und unser Gebetsleben, diese Aspekte vom Vater unser verinnerlichen. Also Gott als unseren Vater anbeten, ihm die Ehre geben, wissen, dass er sich um uns sorgt, uns im Alltag mit anderen auch wieder versöhnen. Und auf Gott ausgerichtet unterwegs sein. Ich bin überzeugt, dass dann Aufbrüche in deinem und meinem Leben geschehen können. Weil das Vaterunser nicht einfach eine Formel ist, sondern eine Hilfe für unser ganzes Gebetsleben. Wie wir beten sollen, wie wir mit Gott unterwegs sein sollen. Aber vieles hängt an diesem Anfang vom Vaterunser ab. An diesen vier Wörtern, unser Vater im Himmel. Und ich möchte dir eine Frage mit auf den Weg geben. Kennst du den liebenden Vater im Himmel? Oder ist er für dich immer noch der griesgrämige, freudlose und fordernde alte Mann vielleicht? Kennst du wirklich deinen dich liebenden himmlischen Vater? In Römer 8, Vers 14 steht, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. öffne dein Herz für den Geist Gottes, der dir Freiheit schenkt und dich im vollsten Vertrauen und als Kind Gottes, des Höchsten und Schöpfer von allem, rufen lässt. Abba, Vater. Und der dich lehrt, zu unserem Vater im Himmel in voller Gewissheit und Vertrautheit zu beten. Er weiß um alles. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, es ist so wunderbar, in deinem Wort zu lesen und Neues zu entdecken über dich, wie du die Beziehung mit uns auch gestalten willst. Ich danke dir, Vater, für die Möglichkeit, dass wir dürfen zu dir kommen, in einer Vertrautheit, als Kind von dir und befreit und vergeben von allen, ist eine Sünde durch Jesus Christus, dein Sohn. Ich danke dir für das Geschenk, das du für uns da hast. Wo du alles gegeben hast für uns. Wo du deinen Sohn geschickt hast, um den Weg ein für alle Mal aufzutun für dich, zu dir. Und alle Sünde, alle Schuld, all das, was uns trennt, von dir auf sich zu nehmen. Vater im Himmel, es ist unglaublich oder unfassbar, was wir dürfen auch aus deinem Wort erfahren. Und lehrt uns mehr, dass wir dürfen dein Wort mehr entdecken, deinen Willen entdecken, dein Wort weitergeben und danach tun. Amen. Amen. Wir möchten jetzt ein Lied